Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der La Sportiva-Athlet, Profikletterer und Fotograf Heinz Zack. Heinz ist in der Kletter- und Alpinszene wirklich eine echte Ikone. Eigentlich jeder kennt sein Bild aus dem berühmten Dach in der Separate Reality Route im Yosemite Nationalpark. Seit Jahrzehnten begleitet Heinz die jeweils besten Kletterer ihrer Zeit und absolviert gleichzeitig selber beachtliche Routen und alpine Abenteuer. Weil er einfach schon so lange ein wesentlicher Bestandteil dieser Szene ist, haben wir im Gespräch natürlich über die Entwicklung des Klettersports gesprochen, aber auch darüber, wie er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und warum es ihm so taugt, die Fotografie und die Kreativität dahinter mit den Bergen zu verbinden. Also, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ab geht's ins Gespräch mit Heinz Zack.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Heinz, willkommen im Bergzeit-Podcast.
Ja, grüß dich.
Du Heinz, wir starten unseren Podcast immer mit den gleichen 5 schnellen Einstiegsfragen, ja, damit unsere ZuhörerInnen mal so einen groben Einblick zur Person einfach bekommen. Mhm. Und die erste Frage ist, wer bist du und was machst du? So eine ganz, ganz kurze Mini-Vorstellung.
Ich bin der Heinz Zack, bin Extremkletterer, bin Bergfotograf. Ja, und das mache ich eigentlich.
Das ist das Wichtigste. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ich komme aus Wörgl in Tirol und lebe seit Anfang der 1980er Jahre jetzt hier in Scharnitz, auch in Tirol.
Das ist auch der Ort, wo wir heute aufnehmen. Ich darf quasi bei dir daheim sein und ich kann schon mal allen, die zuhören, sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön. Hier habt ihr euch ein schönes Fleckel ausgesucht.
Ja, Glück gehabt. Ja, wir haben es halt dann irgendwie zufällig aufgebaut.
Ja, sehr cool. Auf welchem Gipfel warst du zuletzt?
Einen guten.
Ja. Das kann auch einfach nur der Hausberg sein.
Ich muss gerade überlegen, weil jetzt war ich eigentlich immer klettern. Gell? Zuletzt war ich auf der Pleißenspitze.
Okay. Hast du, und das ist wahrscheinlich wirklich eine schwere Frage, irgendein Bergerlebnis, wo du sagst, das ist mein schönstes Bergerlebnis, das sticht voll raus im Vergleich zu allen anderen. Das ist so dieses eine Bergerlebnis.
Ja, ein einziges nicht, aber es gibt schon ein paar, ja.
Ja. Mhm. Kannst du ruhig mal ein paar aufzählen, die dir sofort in den Kopf kommen?
Ja, wenn ich zurückdenke, einfach an die Besteigung vom Cerro Torre oder vom Viceroy.
Patagonien alles.
In Patagonien, ja. Das waren schon ganz besondere Abenteuer.
Das glaube ich, ja.
Ja, vor allem, weil es sich halt so entwickelt hat. Also ja, von vornherein wäre es ja vielleicht gar nicht so kompliziert, aber es waren beide Aktionen waren riesige Abenteuer.
Ich glaube, da müssen wir später nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, auch über die ganzen anderen Projekte. Letzte der schnellen Einstiegsfragen. Hast du irgendein Lebensmotto oder irgendein Credo, nach dem du lebst?
Ja, glücklich zu leben.
Das versuchen, glaube ich, alle.
Ja, das mache ich. Ja? Ich fühle mich jeden Tag so, ja.
Also würdest du wirklich sagen, du bist quasi wirklich fulfilled mit dem, was du machst und führst einfach ein glückliches Leben?
Ja, also ich kann für mich sagen, ich bin ein total glücklicher Mensch und ich freue mich jeden Tag, dass ich da sein darf und genieße mein Leben.
Das ist ja eigentlich ein riesiges Privileg. Ich glaube, das schaffen ja wahrscheinlich nicht viele Menschen.
Ich habe das beste Leben, was ich haben kann. Ich will mit niemandem auf der Welt tauschen.
War das schon immer so oder hat sich das erst irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt eingestellt?
Ja, das ist ehrlich gesagt schon seit ich so Anfang 20 bin. Okay. Wo ich mich von vielen Sachen gelöst habe, so von klassischen Bildern, weißt du, was man arbeitet oder wie man so sein Leben gestaltet.
Wie würdest du denn dein Leben aktuell beschreiben? Also vielleicht auch da eine kurze Hintergrundinfo. Wir haben jetzt quasi mit mehreren Anläufen versucht, auch einen Termin auszumachen, weil du einfach super beschäftigt bist. Also bist extrem viel unterwegs, zum Vorträge halten, zum letztes Mal hast du gemeint, du musst Alex Huber nochmal sichern. Es passiert ja wahnsinnig viel nach wie vor. Wie schaut momentan dein Leben so aus?
Ja, ich bin gerade wirklich sehr viel unterwegs. Ich habe jetzt im Herbst hinein 14 Vorträge, wo ich halt schon zwischen Prag und Wien und Innsbruck also herumfahre, wo momentan auch das Bergsteigen oder Klettern ein bisschen kurz kommt, Ich gehe trotzdem total gern regelmäßig zum Klettern, ob jetzt in die Halle oder eben auch so. Und ja, und die Fotografie, die leidet momentan halt natürlich auch drunter. Aber ich war jetzt gerade eine Woche in Kalymnos oder war im Frühjahr halt zweimal im Meteora zum Klettern und bin dann immer wieder wirklich am Berg unterwegs zum Fotografieren, weil es mir halt riesen Spaß macht. Und beide Leidenschaften, Klettern und Fotografieren, erfüllt mich immer noch total. Also ich bin immer noch hungrig, das bestmögliche Bild zu kriegen, und ich bin auch immer noch wirklich hungrig, so gut wie nur möglich zu klettern. Also das ist immer noch ein Anspruch. Also es freut mich einfach zu klettern. Ich muss da nicht mehr einen Zehner klettern, aber wenn ich einen Neiner klettern, dann bin ich schon recht zufrieden.
Und ich meine, jetzt ist ja trotzdem so, dass es ein Niveau ist, was unglaublich hoch ist. Also und das über so viele, viele Jahre zu halten, mit dem, was alles sonst noch so passiert drumherum, also unterwegs sein und so weiter, stelle ich mir als extrem große Herausforderung vor.
Ja, ich glaube, es ist immer ein Abwägen, was einem gerade wichtig ist. Weißt du, wenn ich mich jetzt halt auf eine Kletterroute konzentriere, dann brauche ich halt mehr Zeit dafür wieder. Und ich versuche aber trotzdem, und das habe ich halt gesehen, beim Klettern geht es nur, wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit beibehält. Also da kann man nicht einfach irgendwann das einschlafen lassen, weil dann dauert das wieder ewig, bis man es aufgebaut hat. Und ich freue mich über das, gell, weil ich schaue einfach, dass ich zwei- oder dreimal in der Woche zum Klettern komme. Und das ziehe ich durch, und da macht es dann auch Spaß. Weißt, weil wenn man das einmal so einknicken lässt, dann ist es irgendwie wieder unangenehm, das aufzubauen. Und beim Bergsteigen ist es so, dass ich glücklicherweise einfach so gute Fitness habe, dass mir das Raufgehen, ob ich da 1000 oder 2000 Höhenmeter gehe, das ist mir völlig egal. Es geht eigentlich mehr darum, frei zu haben und den Fotoapparat raufzutragen. Der kann halt manchmal dann auch schwerer sein. Ja. Oder oben zu übernachten und die Bilder zu machen, die ich halt wirklich machen möchte. Also vor allem in tollen Stimmungen bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Und da ist es für mich halt oft praktischer und einfacher. Und ich mag das halt auch gern, gleich am Berg oben zu bleiben.
Wie würdest du einer Person, die nicht klettert, das Besondere am Klettern beschreiben?
Ich finde, das Besondere am Klettern ist, dass man, ja, wenn es jetzt vor allem ums Klettern draußen geht, muss ich zuerst einmal sagen, gell? Da geht es dann schnell darum, dass man eigenverantwortlich ist, wenn man voraussteigt. Und ich habe zumindest damals einfach schon früh gesehen, dass ich für das, was ich mache, auch dann halt auch die Konsequenzen tragen muss. Also ich bin ganz sicher, dass Klettern einen riesen Einfluss auf mein Leben gehabt hat. Weil das war dann auch spannend, sozusagen in einer gefährlichen Route voraus einzusteigen, halt auch mit dem Risiko, sich zu verletzen. Und dann war das halt auch ein gutes Gefühl, dass man eben selber die Entscheidung für den Weg getroffen hat. Vor allem hat man sich selber den Weg gesucht. Und genau das habe ich eigentlich später in meinem Leben gemacht. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Und ich habe durchs Klettern auch immer diese Bestätigung bekommen, etwas richtig gemacht zu haben.
Also eigentlich ist da voll die Parallele zu deinem kompletten Leben. Sich selber die Route so ein bisschen raussuchen, sich selber auch bewusst sein, was sind meine Entscheidungen für Konsequenzen. Und so kann man ja eigentlich auch wirklich eins zu eins sein Leben leben.
Ja.
Auch in allen anderen Bereichen.
Ja, genau.
Weil wenn wir mal zurückschauen, du bist eigentlich ein Lehrer vom Beruf, richtig?
Mhm.
Wie lange hast du den Beruf aber aktiv ausgeübt, bevor du gesagt hast, na, Vollgas aus Klettern?
Ja, ich habe Lehrerausbildung, also Ende der 70er Jahre fertig gemacht. Ich war ab Anfang der 1980er Jahre Hauptschullehrer für Englisch und Physik, Chemie, und habe aber nach 3 Jahren beschlossen, weil da ist unser Sohn auf die Welt gekommen, der Martin, dass ich nicht genau weiß, wie unser Leben jetzt weitergeht und dass ich möglichst irgendwie nochmal diese Freiheit, unterwegs zu sein, genießen möchte mit meiner Frau, mit der Angelika, und haben da Karenzjahr genommen. Also, und mein heute ist das irgendwie ganz was Normales, aber früher war das eher schon ungewöhnlich und vor allem noch ungewöhnlicher, dass wir mit unserem 1,5 Jahr alten Sohn ein Jahr um die Welt gefahren sind.
Ja.
Also das war irgendwie ja, ziemlich verrückt für die meisten, haben geschimpft, mei, der arme Bub. Und dabei, glaube ich, hätte man nichts Besseres machen können. Wir haben wenig Geld gehabt, aber irgendwie hat es doch funktioniert. Also, und dann war es so, dass ich halt zurückgekommen bin, habe wieder ein Jahr lang unterrichtet. Und in der Zeit, wo ich eben frei unterwegs war, in dieser Zeit, hat sich schon herauskristallisiert, dass ich halt sehr gern Kletterer fotografiere und habe in der Zeit ja auch die besten Kletterer der Welt kennengelernt, war mit denen unterwegs, habe auch mit ihnen geklettert, wie zum Beispiel den Güllich-Wolfgang oder den Albert Kuth habe ich danach kennengelernt oder die besten englischen Kletterer. Und wir haben, der Wolfgang und ich, haben eben entschieden, überhaupt uns darauf zu konzentrieren, gemeinsam das erste Buch über Sportklettern weltweit zu machen. Das Buch heißt ja High Life und an dem haben wir den gearbeitet. Es war dann so, dass ich halt eben nochmal ein Jahr in der Schule war und dann hat mich der Wolfgang im Frühjahr 1986, da war ich wieder in der Schule, hat mich der Wolfgang Güllich angerufen und hat gesagt, du Heinz, hoch, ich hätte die Idee im Herbst vielleicht Separate Reality im Yosemite solo zu klettern. Ob ich nicht dabei sein möchte, hat er gefragt.
Okay? Um das fotografisch zu begleiten.
Ja, genau. Ja, um okay. Das fotografisch zu begleiten. Und es war damals schon eigentlich eine verrückte Lebensentscheidung, weil wir haben allein schon von der Reise vorher eigentlich kein Geld mehr gehabt. Und ich habe dann aber beschlossen, einmal vorsichtshalber wieder ein Jahr Urlaub zu nehmen. Ja, und bin dann eben mit dem Wolfgang im Herbst 1986 ins Yosemite gefahren, habe ihn mehrfach im Separate Reality gesichert und letztendlich hat der Wolfgang das ja dann free solo geklettert.
Da reden wir gleich nochmal im Detail drüber. Mich würde jetzt nur mal noch interessieren.
Und dann kann ich sagen, also klar, jetzt habe ich wieder ein bisschen ausgeholt, aber letztendlich war für mich dann klar, gut, wieder zurück in die Schule. Ja, und ich war dann zwei Jahre nochmal so übergangsmäßig in der Schule und habe aber schon gemerkt, dass ich eigentlich ein ganz anderes Leben will. Aber das war gleitender Übergang, weil ich habe vor allem den Vorteil gehabt, dass der Direktor der Schule, der hat gesagt, Heinz, du kannst gern gehen, aber du kannst jederzeit wiederkommen. Und das war für mich eine unglaubliche Freiheit, weißt, die mich das ganze Leben begleitet hat, dass jemand sagt, weißt, mach dein Ding, aber wenn es nicht geht, dann hast du immer ein Backup.
Ja, so ein Sicherheitsnetz also einfach, gell? Wenn alles schief geht, dann ist das nochmal eine Option.
Ja, also ich habe nie in meinem Leben Angst haben müssen, ob irgendetwas nicht funktioniert, aber ganz ehrlich bin ich überhaupt ein Mensch, der von Grund aus eine sehr positive Lebenseinstellung hat. Weißt du, wo ich einfach sage, ja, das mache ich schon. Und ich habe keinen Kummer oder keine Sorgen darüber, dass es nicht funktioniert.
Okay, weil man könnte ja schon sagen, mal jetzt im Nachhinein, wenn man drauf schaut, alles richtig gemacht, gell? Bist quasi der Kletterfotograf schlechthin, jeder in der Szene kennt deinen Namen, kennt deine Bilder, alles super. Aber damals war das ja noch nicht wirklich absehbar, bei der Entscheidung, mit dem Wolfgang Güllich da in Yosemite zu fahren. Da konnte man ja noch nicht voraussagen, ob er das Projekt überhaupt macht, ja, ob er schafft, ja, ob die Bilder passen, dass alles so aufgeht, wie es aufgegangen ist. Wie viele Gedanken hast du dir dann aber in der Situation darüber gemacht oder war das wirklich eine relativ schnelle Entscheidung, dass du gesagt hast, das probieren wir jetzt einfach?
Bei mir war das einfach eine ziemlich spontane Entscheidung, weil ich sehe einfach meinen Weg relativ klar und den gehe ich dann auch. Ich habe da keine Bedenken und ich bin einfach vom Typ her nicht so. Weißt, wenn ich mich auf etwas einlasse und mit Herzblut dabei bin, dann gibt es eigentlich Leute den Weg voraus. Also klar, gerade beim Klettern muss man natürlich schon links und rechts schauen. Aber so grundsätzlich, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann will ich es machen und dabei sein. Und ich natürlich jetzt gerade bei Solo-Klettern, muss ich sagen, hätte mir die Leute schon immer ausgesucht, ob ich da wirklich auch dabei sein möchte. Will ich nicht überall dabei sein.
wegen der Konsequenz, wenn ja. was schief geht, dann ja. geht es halt wirklich richtig schief.
Mhm.
Okay.
Ja.
Ja, das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur eine Lebensentscheidung für dich in dem Fall gewesen, sondern man muss sich ja auch darüber Gedanken machen, will ich dann ja auch irgendwo einen guten Freund durch meine Linse vielleicht in seinen Tod fallen sehen. Also die Option gibt es ja durchaus.
Ja.
Und wenn sowas passieren würde, hätte das ja wahrscheinlich auch auf dich unabsehbare psychische Folgen, oder?
Welche Folgen es hat, kann man ja nicht sagen, oder? Weil man es ja nicht weiß. Aber ich weiß nur, wie da bei Wolfgang im Winkel vom Dach gehangen bin, beim Separate Reality, und der Wolfgang direkt an mir vorbeigeklettert ist und rein in das Dach, dann ist mir auf einmal ganz anders geworden. Gell? Also ich habe mir das bildlich vorher gar nicht so gut vorstellen können, was da in mir passiert. Gell? Ich habe auf einmal gesehen, da hängt einer von meinen besten Freunden, und wenn er einen Millimeter falsch macht, dann fällt er jetzt direkt vor mir auf. Das war auf einmal ein ganz beklemmendes Gefühl. Und ich habe trotzdem natürlich unbedingt die bestmöglichen Bilder noch machen wollen. Ich war total nervös, aber es hat glücklicherweise funktioniert.
Wie hat er auf dich in dem Moment gewirkt? Weil wenn man jetzt ein Beispiel aus der, ich nenne es mal irgendwie, neueren Zeit nimmt, dann ist für alle wahrscheinlich Alex Honnold mit quasi Free Solo im L-Cap so das Beispiel. Und in dem Film sieht man ja auch, dass er wirklich in der Wand überall super gelassen und ruhig ist, auch im Boulder-Problem und so weiter. Wie würdest du den Wolfgang in der Situation beschreiben? Wie hat er auf dich gewirkt?
Ja, der Wolfgang ist ja direkt an mich herangeklettert. Also der war ja dann wirklich hautnah an mir, weil er an mir vorbei wollte. Und der Wolfgang hat am Anfang gezittert.
Okay.
Ja, er war echt nervös, und das Gefühl ist total übergesprungen auf mich auch, gell? Und es waren also seine ersten Bewegungen ins Dach rein, waren eigentlich jetzt nicht so, wie man es sich wünschen würde, gell? Und gerade deswegen ist das auch so übergesprungen auf mich, dieses eher nicht so gute Gefühl. Aber interessanterweise, je weiter der Wolfgang rausgeklettert ist, desto ruhiger ist er geworden, und er ist noch wahnsinnig kontrolliert durch die Schlüsselstelle durchgeklettert. Aber zuerst habe ich fast nicht hinschauen können.
Das ist ja eigentlich krass. Super bemerkenswert, weil umso weiter du rauskommst, desto höher ist das Risiko, weil wenn du einmal in dem Dach drin bist, dann gibt es ja keinen Weg mehr zurück. Also dann führt der einzige Weg raus nach oben.
Ja, für mich war es eben auch so, ich habe auch probiert, weil ich es ja dann später selber gemacht habe, das Dach rückwärts zu klettern, wenn ich vielleicht die Schlüsselstelle außen nicht klettern mag. Ja, und da habe ich mich, ehrlich, ich habe es nicht fertig gebracht.
Also am Seil dann?
Am Seil. Also gar mit Seilsicherung habe ich das nicht fertig gebracht, das rückwärts zu klettern. Und deswegen war für mich auch klar, wenn ich einmal direkt außen, so 6 Meter an der Dachkante bin, dann geht es nur noch vorwärts, übers Dach drüber.
Das ist schon eine harte Nummer, wenn man sich halt vorher echt überlegen muss, there's no way back. Mhm. Also wenn ich jetzt hier einsteige, dann gibt es nur diesen einen Weg. Ist ja für den Kopf nochmal so eine Belastung zusätzlich.
Sehe, also die ersten Meter könnte man allerdings, glaube ich, schon noch zurückklettern, aber dann geht es sicher nicht mehr.
Ja.
Also für mich zumindest.
Ja. Nimm uns mal mit in dem Moment, wo dann das Projekt abgeschlossen war und die Bilder davon gingen um die Welt. Wie schnell hat sich da für dich herauskristallisiert, boah, jetzt bin ich da auch wirklich jemand und ich werde richtig wahrgenommen und vielleicht gibt es die Chance, dass ich nie wieder Lehrer sein muss, sondern einfach nur quasi meiner Leidenschaft folge?
Die Frage, ob ich irgendwann wieder Lehrer sein müsste, habe ich mir nicht gestellt, weil ich habe eben, wie gesagt, mich da voll auf das Fotografieren konzentriert und habe mich natürlich gefreut, auf einmal weltweit so eine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das Bild war ja in allen einschlägigen Bergmagazinen. Und von da weg war ich auf einmal ein bekannter Kletterfotograf. Also Berg noch nicht, aber zumindest Kletterfotograf. Und habe mir dann interessanterweise nach dem Buch High Life, das haben wir 1987, ist es rausgekommen, habe ich mir dann auf einmal ein anderes Ziel gesucht. Also ich wollte nicht schon wieder nur klettern, fotografieren, sondern habe auf einmal, gerade bei der letzten Reise in Amerika 1988, habe ich vor allem diese amerikanischen Landschaftsfotografen kennengelernt, habe die Bilder in Galerien gesehen, habe mir gedacht, dass mich sowas auch interessieren könnte und habe dort schon probiert, gemeinsam mit einem Freund, weil der war auch irgendwie fotografisch begeistert, in Amerika tolle Landschaftsbilder zu machen. Und ja, das hat funktioniert. Wir sind fast jeden Tag bei Sonnenaufgang aufgestanden oder halt natürlich bis Sonnenuntergang fotografiert. Und dann bin ich zurückgekommen und habe auf einmal mir das Karwendel, mein Heimatgebirge, als Ziel ausgesucht. Ja, und dann bin ich irgendwie fast 3 Jahre lang im Karwendel verschwunden. Sommer wie Winter. Und habe da ja dann auch im Karwendel auch meine ganzen Winterüberschreitungen gemacht. Ich habe ja 3 der Karwendelkretten im Winter alleine überschritten.
In der atemberaubenden Zeit, muss ja, man dazu sagen.
Ja, danke. Ja, in sehr kurzen Zeiten, ja. Und habe da etwas gemacht, was es bei uns, glaube ich, darf ich sagen, vorher nicht gegeben hat. Nämlich ein Bergbuch, was sich in erster Linie mit Stimmungsbildern beschäftigt hat. Weißt du, der Klassiker früher war ja eher, ja, 2 Bergsteiger spazieren Richtung Gipfel oder irgendwelche Hütten oder ja, immer halt Menschen in den Bildern und nicht unbedingt bei Sonnenunter- oder Sonnenaufgang. Und ich darf schon sagen, das ist auch dann so kommuniziert worden, dass dieses Karwendel-Buch dann so ein Markstein für eine neue Art von Bergfotografie war.
Ja, und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen dein Alleinstellungsmerkmal, dass du diese beiden Welten, auf der einen Seite selber Extremsportler, auf der anderen Seite kreativer Kopf mit der Fotografie, halt einmal verknüpfst. Weil sonst hat man ja eigentlich immer entweder oder. Also man hat entweder den begabten Fotograf, Fotografin oder halt den Sportler, Sportlerin. Aber ich glaube, du bist halt irgendwie so 2 in einer Person. Kann man das so zusammenfassen?
Ne? Ja, das danke, das klingt gut und ich glaube, das kann man auch so sagen. Ja. Also weil ich natürlich auch die Basis habe, mir die bestmöglichen Plätze einfach aussuchen zu können. Weil ich halt wirklich gute körperliche Fitness habe und ich kann auch klettern und ich kann sozusagen an jeden erdenklichen Platz hinkommen, um die Bilder zu machen. Und vor allem hat sich das ja gerade auch in der Kletterfotografie gezeigt, dass ich halt da sehr flexibel bin und halt schon auch noch immer sehr fit bin und deshalb eigentlich ja mir immer den bestmöglichen fotografischen Standpunkt auch nur selber erarbeiten kann.
Woher kommt die Liebe zum Fotografieren? Also es war ja jetzt wahrscheinlich auch dann damals nicht unbedingt das Hobby, was jeder gemacht hat und wo man sich einfach eine Kamera schnappt und sagt, jetzt leg ich los. Das Equipment ist ja meistens auch irgendwie relativ teuer. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, dann warst du jetzt auch nicht mit super riesengroßen finanziellen Mitteln gesegnet. Woher kommt dieses Fotografieren?
Ja, das Fotografieren ist ganz eigenartig, weil das ist letztendlich gleichzeitig entstanden mit dem Klettern. Wie wir 15 Jahre alt waren, haben wir erst mit dem Klettern richtig angefangen. Und ich habe glücklicherweise meine Oma gehabt, weil die hat mir sowohl das Kletterseil als auch dann die erste Kamera finanziert.
Also war die Oma der Wegbereiter eigentlich?
Ja, es ist wirklich so, ich habe da großes Glück gehabt, dass meine Oma mich in jeder Hinsicht immer sehr gefördert hat. Ich meine, es war von Seiten der Eltern vielleicht auch gar nicht leicht möglich, weil die haben gerade ein Haus gebaut gehabt, haben da einfach auch viel Geld da investieren müssen. Und die Oma hat aber immer sehr auf mich geschaut, weil ich bin ja bis zu meinem 6. Lebensjahr auch bei der Oma aufgewachsen. Also ich glaube, die hat mich immer nur als ihren eigenen Sohn gesehen. Und ja, ich habe dann zur Oma eben gesagt, Oma, ich hätte gerne ein Seil. Ja, gut. Kriege ein Seil. Und dann habe ich halt auch, ja, Oma, Kamera wäre auch gut. Ja, halt dann auch eine Kamera. Und das hat letztendlich wirklich meinen Lebensweg eingeleitet. Und weil ich da immer schon auch die schwerere Kamera beim Klettern dabei gehabt habe, um meine Kollegen zu fotografieren, und einen ganz deutlichen Einschnitt hat es ja dann gegeben, wie wir 1979 das erste Mal nach Amerika gefahren sind. Weil wir da nach Amerika gefahren sind, es war nämlich so, dass der Alpenverein schon halt gewusst hat, dass wir wirklich gute Kletterer sind, und hat diese erste Reise finanziell unterstützt. Das ist nicht riesig, aber auf jeden Fall haben wir ein bisschen Geld gekriegt. Und es war dann für mich klar, der Alpenverein hat gesagt, ja, wenn ihr schon im Mekka des freien Klettern seid, wo alle hin wollten, dann müsst ihr unbedingt auch Bilder mitbringen. Und der Auftrag, der war natürlich an mich gerichtet. Und deswegen war für mich klar, also da umfahren und unbedingt halt alles festhalten, was wir sehen. Und das wollten natürlich auch die Kletterer bei uns zu Hause. Und ich habe nicht geahnt, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Weil ich halt automatisch dann drüben das Yosemite einerseits als Landschaft, aber dann vor allem auch mit den Kletterern fotografiert habe. Und das nächste Jahr sind wir wieder rübergefahren, der Alpenverein hat es wieder unterstützt, und dann hat man aber gesagt, ja, aber wenn ihr zurückkommt, dann wollen wir auch einen Vortrag sehen. Und das war ja unglaublich, weil ich habe dann wirklich den ersten Klettervortrag für den Alpenverein im Stadtsaal in Innsbruck gehalten. Den ersten Vortrag, ohne irgendeinen großen Test vorher, und da waren auf einmal 600 Leute.
Boah.
So ein Wahnsinn. Also, und der Vortrag hat über 3 Stunden gedauert.
Oh wow, okay.
aber es war halt auch so ein Aufbruch, weißt, in eine ganz neue Zeit des Kletterns rein, und die Leute waren irgendwie so interessiert, und das war einfach eine Wahnsinnsstimmung.
Gab es für dich aber nie die Überlegung, jetzt lasse ich es Fotografieren mal ein bisschen sein und konzentriere mich nur aufs Klettern, und vielleicht werde ich einfach halt nur Profikletterer und die Fotografie bleibt ein Hobby?
Ja, die Überlegung, ein Profikletterer zu werden und mich menschlich so zu definieren, die hat es sehr wohl gegeben. Und gerade in der Zeit, also 1986, 87, eben wo ich viel mit Güllich Wolfgang unterwegs war, habe ich wirklich in die Richtung geschaut. Okay? Und habe dann für mich persönlich aber gesehen, dass mir das einfach menschlich nicht so gut tut. Weil mir hat das einen relativen Druck gemacht, da sozusagen so viel zu trainieren und dann halt auch zu liefern. Und vor allem war das in der Zeit, glaube ich, ein ziemlich harter Job, quasi nur Kletterer zu sein. Und ich habe dann einfach gesehen, dass es mir selber einfach besser geht, wenn ich mich gleich auf das konzentriere, was mir immer schon Spaß gemacht hat, nämlich einerseits Klettern, aber eher dann Kletterer zu fotografieren, selber schon wirklich gut noch zu klettern, aber dann auch diese zweite Geschichte zu haben, nämlich die Landschaftsfotografie. Und mir hat es immer gut, dann einmal auch einen Wechsel zu haben, weißt, irgendwo anders hinzugehen, Ruhe zu haben, ganz woanders zu sein und sich nicht nur mit dem Klettern zu beschäftigen. Und ich glaube, das war besonders fruchtbar für mich als Mensch auch, weil ich immer so ja, gut wählen habe können. Weißt, ich mache halt genau das, was mir Spaß macht. Einmal wieder ein Kletterprojekt, ja, und nachher Landschaft. Und ich habe dann ja verschiedene Bücher gemacht aus beiden Bereichen. Ich habe Rockstars gemacht, was ja auch heute noch, darf ich schon sagen, das ist irgendwie, wie soll man sagen, aber schon ja, historisch wichtiges Buch ist.
Absolut.
Und das wird es immer bleiben. Das wird, glaube ich, für die Zeit des Kletterns das wichtigste Buch bleiben. Weil ich mit 78 der weltbesten Kletterer unterwegs war, alle interviewt habe, ihre Gedanken in das Buch hineingebracht habe. Also das war wirklich weltumfassend.
Aber nicht nur für die Generation, auch für die Nachfolgenden. Also ich nehme mich jetzt mal in die Nachfolgenden. Und für mich ist das noch genauso ein besonderes Buch, wie es damals wahrscheinlich halt auch war.
Ja, das sehen wir auch heute noch, weil das Buch, wir haben die letzten Exemplare, die haben wir gerade noch, aber so gut wie keine mehr, weil es immer wieder angefragt wird und Leute es bei uns kaufen wollen. Und wenn man auch schaut, sozusagen der Marktwert im Antiquariat ist ja mittlerweile auch schon gestiegen. Ja, das ist ja eine glückliche Fügung gewesen, dass ich mir das damals in den Kopf gesetzt habe, eben diese besten Kletterer zu dokumentieren. Und vor allem war damals ja auch noch nie ganz klar, wie Klettern überhaupt weitergeht. Weißt du, wir haben ja auch erst gar nicht so viel früher einmal definiert, was Klettern überhaupt sein soll, Rotpunkt zum Beispiel, oder? Und wie man sich in Mehrseillängenrouten verhält, ob man von unten oder oben einbohren darf. Dann ein ganz wichtiges Thema für Rockstars war also künstliche Griffe, ob man die schlagen darf. Und wir, vor allem der Alexander Huber und ich, haben gerade dieses Buch Rockstars genützt, um da ganz klare Statements gegen diese künstlichen Griffe niederzuschreiben. Das ist aus meiner Sicht heute auch einer der wichtigsten Beiträge gewesen, damit diese künstlichen Routen wieder verschwunden sind. Weil es hat gerade da, Anfang der 90er Jahre, ist es einmal schwerwiegend in die falsche Richtung gelaufen. Weißt du, wo irgendwelche Spitzenkletterer halt gemeint haben, ja, da fehlt mir für mein Level jetzt der Griff, den baue ich mir jetzt mal kurzerhand dazu.
Bleiben wir mal bei dem Thema, wie sich das Klettern verändert hat über die Jahre. Hättest du lieber wieder das Klettern von früher oder das Klettern von heute? Mit all den Möglichkeiten, Equipment, Routenrecherche übers Internet und so weiter. Da hat sich ja wahnsinnig viel getan.
Es hat sich im Klettern einfach unglaublich viel getan. Und ich kann für mich nur sagen, ich habe im Klettern einfach die bestmögliche Zeit bis heute aber miterleben dürfen. Ich finde alles gut, was es gibt. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass ich für uns selber einfach diese goldene Zeit von Anfang an erleben durfte. Weißt, golden im Sinn von, da hat es immer noch geprickelt, da hat man nicht genau gewusst, wie sich es weiterentwickelt. Man ist dabei gewesen, man hat die Entwicklung mitgestaltet. Und wir haben natürlich auch noch den Vorteil gehabt, dass wir uns die besten Linien der Welt aussuchen haben können, um die erst zu begehen. Die waren noch da, die Linien. Man, heute ist schon viel abgegrast und Kletterer heute tun sich insofern schon schwerer, eben überhaupt wirklich gute Erstbegehungen zu finden. Man, das hat man immer gesagt, gell? Es ist trotzdem ja immer weitergegangen. Aber was ich auch sehe, ist, und da bin ich mir ganz sicher, dass sich der Menschentyp, der Kletterer, hat sich verändert.
Okay, das ist spannend. Inwiefern?
Ja, weil wir waren ganz deutlich einfach Individualisten. Weil wir sind als quasi, als ja, Aussteiger irgendwie, das klingt ja komisch, gell? Aber wir waren ja eher immer so, ja, Kletterer oder gerade Freikletterer, die waren jetzt so ein bisschen am Rand, weißt du, man hat ja früher immer nur lieber auf die Berge geschaut, weißt du, Bergsteiger, die tollen Bergsteiger, Höhenbergsteiger, ja, und die Kletterer, weißt, die waren daneben und so. Und trotzdem hat es viele von uns gegeben, gell, die eben in den speziellen Gebieten wie dem Elbsandstein oder den ganzen speziellen Klettergebieten in England eben da das Ihrige gemacht haben und auch ihren Kletterstil geprägt haben. Und also eben auch sehr starke Individualisten. Und mich hat das ja so besonders interessiert, gerade diese Menschen auch zu dokumentieren, festzuhalten, die alle kennenzulernen. Ich meine, das war total verrückt, eben einen Johnny Dawes oder einen Jerry Moffat oder einen Patrick Redlanger. Also so verschiedene Menschen, weißt du, mit verschiedenen Zielen, die aber trotzdem ungefähr das Gleiche wollen. Und heute kommt der Profikletterer aus einer ganz anderen Menschenschicht. Das sehe ich so, weil heute kannst du im Klettern nur gut werden, wenn du heute schon als Kind bereit bist, diszipliniert zu sein. Weil es geht ja nur so. Weißt, die wachsen ja alle in der Kletterhalle auf. Und wenn die gut sind, dann wird ihnen gleich vorgeschrieben, was sie tun sollen. Was Trainingspläne erfüllen. Das sind ganz andere, die darauf ansprechen, vom Menschentyp her.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also
Entschuldigung, ich möchte es weiterführen. Ja. Trotzdem gibt es dann immer nur die Möglichkeit, ja, nach dieser Basis sich komplett frei als Mensch zu entscheiden. Weißt du, wer man sein will. Mhm. Aber weißt du, wenn man auch daran denkt, wo das Level heute steht, gell? Und ich weiß nicht, wie der Adam Andra mal gesagt hat, ja, er findet es so schade, also dass jemand, der im 11. Schwierigkeitsgrad klettert, heutzutage nicht einmal ein Seil geschenkt bekommt. Weißt? Dann sehen wir, wo wir stehen.
Vom Niveau her,
von der Dichte der Kletterer, die so gut sind, und halt sich dann aus dieser Dichte noch einmal herauszuentwickeln und selbstständig Ziele zu generieren, ist einfach schon eine schwierige Aufgabe.
Siehst du das nur im Klettern so oder gilt das für andere Bergsportarten auch, deiner Meinung nach? Also jetzt fürs klassische Bergsteigen oder in anderen Bereichen?
Ja, grundsätzlich, glaube ich, gilt das für alle Bereiche, weil vor allem, wenn man schaut, wenn man früher, so wie ich, Ende der 80er Jahre, wenn man 1000 Höhenmeter in 45 Minuten gelaufen ist, dann war das eigentlich damals schon recht gut. Weißt? Aber heute, wenn man schaut, wie hoch die Dichte ist, die das heute spielend machen, und noch dazu nicht nur einmal 1000 Höhenmeter, die laufen dann gleich 10 mal 1000 Höhenmeter hintereinander, dann sieht man, wie sich dieses Extreme im Sport einfach breit gemacht hat. Weißt du, auf einer breiten Basis. Die Leute haben anscheinend halt auch viel mehr Zeit dafür.
Wie stehst du der Entwicklung gegenüber? Ist es was, siehst du da trotzdem auch irgendwelche Chancen? Bist du da eher negativ gegenüber eingestellt oder komplett neutral?
Nein, ich bin da sehr positiv. Also ich finde natürlich, ich freue mich für jeden, der 1000 Höhenmeter in 40 Minuten laufen kann und dann vielleicht nochmal 10 andere in ähnlicher Zeit dahinter. Mir taugt es natürlich, weißt, wenn Leute etwas Positives haben, was ihnen Freude macht. Also solange es positiv bleibt, nicht? Die negative Seite ist eh klar, die wollen wir nicht haben. Und ich wünsche jedem, dass er einfach glücklich ist.
Voll, ich frage mich da halt nur manchmal, ob es die Leute eben dabei dann noch sind. Weil das, was du auch beschrieben hast, da gehe ich voll mit. Das sehe ich auch. Also auch so in meinen Kernsportarten und vor allem, ich glaube, wenn man irgendwo in auch einer Stadt wie Innsbruck lebt, da ist diese Dichte ja extrem gebündelt. Da ist ein Schmelztiegel an Athleten und Athletinnen, die auch imstande sind, sowas zu leisten. Aber du hast ja auch schon beschrieben, es wird immer schwieriger, sich von dieser Dichte irgendwie abzusetzen und da so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal rauszuarbeiten. Und das hat ja zur Folge, dass wahrscheinlich jeder diesen Druck verspürt, ich muss irgendwas anders machen, damit ich vielleicht auch wirklich von dieser Leidenschaft leben kann, in dem Sport auch so wahrgenommen werde. Da frage ich mich manchmal, wo ist die Grenze von ich mache das, weil es mich erfüllt und weil ich glücklich bin, so wie es dir zum Beispiel komplett abnehmen. Und wo driftet es aber ab in, ich spüre einen extremen Druck, weil diese Leistungsdichte halt so hoch ist? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe dich schon, aber ich kann die Frage nur so beantworten, wie ich es ja selber auch in meinem Umfeld erlebt habe. Also für mich persönlich, ich habe ja gesagt, ich habe für mich irgendwann entschieden, der Leistungsdruck ist mir zu groß. Ich schaue lieber, dass ich wieder irgendwo anders hinkomme.
Dann kam Landschaftsfotografie zum
Beispiel.
Ja,
genau. Und dann kann man trotzdem, glaube ich, auch vom Menschentyp her da sehr unterschiedlich sein. Weißt du, es können Leute einfach, und ich auch wirklich, ich habe mit Druck extrem gut umgehen können. Ich habe unter Umständen, sage ich jetzt mal, ich habe da, wenn es dann wirklich eng geworden ist, eigentlich so, wie soll ich sagen, eigentlich eine sehr positive Einstellung gehabt oft. Also gerade in Extremsituationen, wenn es wirklich dann ums Leben gegangen ist. Gell? Und so der allgemeine Druck, den kann man, glaube ich, halt sich selber so anschauen oder man schaut ja auf andere und da muss ich oft lachen, weißt du? Gerade wenn so, sage ich jetzt mal, nur Normalverbraucher, weißt du, die dann auf einmal, ja, der Tag ist böse und schlecht, wenn er nicht in irgendeiner Zeit auf irgendeinen Berg gekommen ist, weißt du? Wo der die Stoppuhr hat, schau mal auf mein Handgelenk, ich habe gar keine Uhr. Ja. Das interessiert mich gar nicht, weißt du? Aber es gibt so viele, die sich sozusagen da eintakten lassen in dieses Radl von Leistung und Liefern und die dadurch halt auch sich selber natürlich einen ganz schönen Druck machen, wenn sie meinen, sie müssen das unbedingt haben, um dann auch menschlich anerkannt zu sein oder halt dabei sein zu können. Bin jetzt dem gegenüber gar nicht negativ eingestellt. Ich bin nur froh, dass ich den Druck selbst nicht habe.
Ja, okay. Ja, verstehe ich, macht Sinn.
Man sieht das ja halt, es gibt so viele, eben die laufen mit die Ski immer am Berg am Abend und dann muss es sofort dann auf Instagram noch gepostet sein, bevor man daheim ist. Und dem entziehe ich mich. Weißt du, ich poste so gut wie gar nichts. Wenn ich mal Lust habe, ja, dann mache ich es. Wenn das dann also dann zu wenigen gefällt oder nicht ankommt, dann habe ich halt weniger, die mir folgen. Aber weißt du, ich bin nicht der Typ, der ja erstens einmal dadurch sein Leben gestalten muss. Das ist bei mir einmal ein riesiger Vorteil. Und ja, und ganz wichtig ist mir halt vor allem, dass ich das nicht immer so als Teil eigentlich meines Lebens sehe, immer alles mitteilen zu müssen. Mhm. Weißt du, das, und es geht ja dann so weit, dass, glaube ich, Leute oft nur noch etwas machen, um das auch mitzuteilen. Weißt du, da ist dieses Bedürfnis des Mitteilens schon eigentlich ein Teil von Erlebnis. Und das gefällt mir persönlich nicht, weil man es ja eigentlich dann oft nur noch dafür erlebt, weil man es weiß, dass man es posten will oder anderen mitteilen will. Da bin ich völlig schmerzfrei. Weil ich gehe auf, ich mache meine Bilder und wenn ich Lust habe, dann veröffentliche ich es. Wenn nicht, dann habe ich einen guten Tag am Berg gehabt.
Kurze Werbung.
Wusstest du, dass La Sportiva 1928 als Calzoleria Sportiva in Tesero Trient gegründet wurde? Und nun, fast 100 Jahre später, besteht das Unternehmen immer noch und zwar im Herzen der Dolomiten. Heute ist die Marke vor allem bekannt für Kletterschuhe, Expeditionsstiefel, aber auch Zustiegs- und Trailrunning-Schuhe, Skischuhe und funktionale Bekleidung. Innovative Produkte, die mit den besten auf den Markt verfügbaren Technologien und Materialien hergestellt werden. Weltberühmte Athleten wie zum Beispiel Alex Huber oder Adam Ondra vertrauen ebenso auf die Produkte von La Sportiva wie Sehnengröße Heinz Zack, der heute bei uns zu Gast im Podcast ist. Und wenn die darauf vertrauen, naja, dann müssen die Produkte auch wirklich was leisten. Adam Ondra hat sogar seinen eigenen Schuh mit dem italienischen Hersteller entwickelt, den Ondra Comp. Und Modelle wie der La Sportiva Mandala oder Mantra setzen immer wieder neue Maßstäbe im Klettersport. Der Zustiegsschuh Boulder X oder der Bergstiefel Trango genießen mittlerweile Kultstatus. Wenn du noch mehr über das große Sortiment von La Sportiva erfahren möchtest, dann schau vorbei im La Sportiva Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Mich würde eine Sache noch zu dem Menschenbild interessieren, damals versus heute, weil ich glaube, du bist eine der Personen, die ja logischerweise beide Menschentypen mitbekommen hat. Jetzt, wenn man zum Beispiel vergleicht Yosemite-Projekt mit Wolfgang Güllich versus Dawnwall-Projekt mit Adam Ondra, wo du ihn ja auch begleitet hast, heißt, da hast du ja diesen Kontrast mal wirklich selber miterlebt. Wie unterscheiden sich da die Typen? Also kannst du da schon was feststellen, wo du sagst, das war einfach die Generation sinnbildlich und das war jetzt quasi die aktuelle Generation?
Ganz spezifisch auf deine Frage geantwortet, ist es interessant, dass sich nämlich die beiden, der Güllich Wolfgang und der Adam Ondra, ziemlich gleich gewesen sind.
Okay.
Ja, weil gerade der Wolfgang war ja in unserer Zeit also Mitte der 80er, Anfang der 80er Jahre, einer der ersten, der Klettern wirklich professionell betrieben hat und ein Profikletterer sein wollte. Lustig ist ja, dass ausgerechnet der Adam Andra aufgrund von eines meiner Bilder, das er im Rockstars Buch gesehen hat, nämlich vom Güllich Wolfgang, auch Profikletterer werden wollte. Aber als Siebenjähriger hat der Adam Andra mein Buch gesehen,
okay,
und hat den Wolfgang eben gesehen im Punks in the Gym, und da hängt der Wolfgang einfach sehr konzentriert und angespannt drinnen. Aber der Adam hat das Bild anders interpretiert. Er hat geschaut, oder er hat gesagt, der Wolfgang schaut so glücklich aus. Ja, und er will auch Profikletterer werden. Wirklich wahr. Also das beschreibt der Adam auch in seinem jetzt neuesten Buch. Und was ich sagen kann, eben der Wolfgang war jetzt eben eigentlich damals schon so eine Ausnahme. Und also wenn man heutiger Sicht schaut, eher so wie der Adam Andra, weißt du, so strukturierter und eben nicht so ein Aussteiger. Weißt du, der Wolfgang ist gekommen, hat Sport studiert, hat sozusagen auch damals schon angefangen, richtig konsequent zu trainieren und war gleich ganz ein anderer Mensch als wie der Jerry Moffat, der dann in England in irgendeiner Höhle gelebt hat und halt dort nur Ketchup und Reis gegessen hat, um so lange in der Höhle zu bleiben, bis er das Projekt da klettern konnte.
Ja.
Weißt du, oder was ich da alles erlebt habe, oder die Typen, die wir im Yosemite gesehen haben, wir haben ja alle nicht gewusst, wovon leben die. Bis wir dann gesehen haben, ja, in der Cafeteria, wenn man in der Früh reingeht, dann essen sie die Essensreste von den Tellern, was die anderen übrig gelassen haben, und am Abend machen sie es in der Pizzeria genau gleich. Das ist ja nichts Schlimmes. Da wird wenigstens nichts weggeschmissen, ob es jetzt einem gut tut oder nicht. Aber das war wirklich ein Teil dieser Community, die so gelebt hat. Ein paar haben dann das Glück gehabt, dieses Flugzeug zu finden, wo das Marihuana drin war, und haben dann gut gelebt. Haben sich immer so mit ihr auch Häuser gebaut. Ja. Aber diese Klettergemeinschaft im Yosemite, das waren ja wirklich alles so Aussteiger, weißt, die sind rumgegangen, wollten eigentlich in erster Linie klettern und haben hin und wieder irgendeinen Job gemacht, um halt wieder auch Geld zu haben. Die haben aber nicht dran gedacht, wie geht's mir, wenn ich 20 Jahre älter bin.
Ja,
aber das war ja für mich eines der einschneidendsten Begegnungen, weil solche Leute kennenzulernen, das hat mir auch mein Lebensweg gezeigt. Heutzutage ist das Wort Freiheit, das ist etwas ganz was Wichtiges für mich. Gell, da drüben am Kamin liegt auch ein Stein, da steht auch groß Freiheit oben. Und ich habe damals eine ganz klassische, strenge Schulausbildung gehabt, im akademischen Gymnasium in Innsbruck, sozusagen eine Eliteschule. Und da bist du schon drinnen darauf vorbereitet worden, dass du irgendwann Rechtsanwalt oder Arzt oder Doktor irgendwas geworden bist. Und jetzt ausgerechnet komme ich mit dieser Vorbelastung ins Yosemite. Und man hat mir damals eigentlich schon gesagt, ja, mach so schnell wie möglich deinen Bundeswehr und dann musst du sofort in deinen Beruf einsteigen, weil wenn du das nicht machst, dann nimmt man dich nicht ernst, dann nimmt man nicht an, dass du arbeitswillig bist. Und dann komme ich auf einmal in die Gegend, wo die Leute rumhängen und gar keine Arbeit haben. Nicht für mich war das einfach wie so eine Explosion in eine andere Welt. Und ja, glücklicherweise habe ich es miterleben dürfen. Und heutzutage, gell, nur mal bei den beiden Menschentypen, gell, glaube ich, dass sich es halt ja, vor allem verändert hat, weil die Leute viel strukturierter aufwachsen. Und insofern nochmal zurück zum Güllich Wolfgang, war der Wolfgang immer sehr strukturierter Mensch. Weil der war einer von diesen eigentlich Einzelgängern in der Szene damals.
Also war er eigentlich ein Vorreiter für die heutige Szene?
Ja, war eindeutig Vorreiter für die heutige Szene, ja.
Okay, aber kannst du beschreiben, was Freiheit wirklich für dich ausmacht? Also, oder anders gefragt, ist es auch Freiheit, was du mit deinen Bildern ausdrücken magst?
Freiheit bedeutet für mich vor allem, dass ich aufstehe und mich gut fühle in dem, was ich mache und dass ich in meinem Leben immer Entscheidungen getroffen habe, die diesen Begriff eindeutig unterstützt haben. Weißt du, mein Leben, wenn ich zurückschaue, meine andere Leute würden erstens einmal das nie im Leben machen wollen. Weißt du, wir haben auch mit meiner Frau Angelika, ich habe da immer einen wundervollen Partner gehabt, der das unterstützt hat. Ich habe immer mir meinen Weg suchen können und gehen können, ohne Schmerzen. Weißt du, und auch für einen Außenstehenden wären viele Entscheidungen unmöglich gewesen. Oder so wie wir gelebt haben. Aber wir haben uns immer gut gefühlt. Weißt du, weil so, es klingt jetzt ein bisschen schwammig, aber wir haben ja sozusagen immer mit einer großen Unsicherheit gelebt. Für andere. Weißt du, wie die das wahrnehmen würden.
Wenn die von außen drauf schauen.
Ja, wenn die von außen drauf schauen. Aber mir hat das ja nie was ausgemacht. Ich habe überhaupt nie gedacht, was es ist in einem Jahr oder in zwei Jahren. Wir haben das Haus da auch nur gebaut, weil wir gesehen haben, irgendwann, wir haben jetzt auf einmal mehr Geld am Sparkonto und besser wir investieren das irgendwo, als dass es eh sich irgendwo auflöst, weil Geld allein nützt nichts, und haben glücklicherweise eben auch diese Entscheidung getroffen, da das Haus zu bauen. Aber eben viele, wenn die von außen drauf schauen, früher vor allem, haben eigentlich gar nicht verstanden, wovon wir leben. Und ich habe auch nie Angst gehabt, dass ich nächstes Jahr keine Vorträge mehr machen kann. Es hat sich immer alles gut ergeben. Manchmal haben wir wenig Geld gehabt, war egal.
Ich finde das richtig krass beeindruckend, wirklich. Weil ich glaube, das sollte das Zielbild sein, eigentlich für jeden Menschen. Das muss ja nicht die Art von Lebensstil sein. Es ist nur wichtig, dass man es findet und dann aber eigentlich die Lebenseinstellung hat, die du gerade geschildert hast. Weil ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen der Schlüssel zu diesem per se glücklich sein. Wenn man dir so zuhört, dann ja, klingt es nach einer extrem gesunden Einstellung dem Leben gegenüber. Egal in welche Richtung das Leben geht. Also muss nichts mit Sport oder Berge zu tun haben, kann auch irgendwas komplett anderes sein. Aber so kommt es für mich zumindest auf jeden Fall rüber. Und für mich beantwortet das auch so ein bisschen, kannst du gleich Stellung dazu beziehen, eigentlich noch eine Frage, die mir extrem unter den Nägeln brennt. Ich habe in einem anderen Podcast mit dir, mit unserer Kollegin Uli Kunde, die auch bei uns schon mal zu Gast war, da hast du ihr erzählt, du fühlst dich sogar so frei, dass du, wenn es hart auf hart kommt, ohne irgendeinen Groll, in manchen Momenten sogar einfach loslassen könntest und keine schlechten Gefühle dabei hast. Und der Satz, der hat bei mir super viel bewegt und da habe ich super viel drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, da muss man ja wirklich eigentlich so mit sich im Reinen sein und so glücklich mit allem sein, um das sagen zu können, wenn es jetzt so ist, dann ist es so. Ist es wirklich so?
Ja, das, du hast jetzt in mir mein Wort, was ich eigentlich gleich in den Kopf bekommen habe, hast mir es vorweggenommen. Aber ich sage es noch einmal, mir ist sofort eingefallen, dass ich mit allem im Reinen sein möchte. Und das ist eine Lebenseinstellung von mir. Also auch wenn es Probleme gibt, privater Natur oder egal welcher Natur, die schaue ich nicht lang an, die will ich lösen. Weil ich eigentlich von meinem Gefühl her mich immer so bewegen möchte, dass alles so gerichtet ist, dass wenn aus irgendeinem Grund ich einmal selber nicht mehr da bin, dass ich wirklich ein gutes Gefühl habe, dass ich das bestmögliche Leben gelebt habe. Und dass ich dann halt auch wirklich bereit bin, freiwillig und gerne den Löffel, sagt man bei uns, abzugeben. Na, weil das ist komisch, aber weil ich genieße das Leben so und ich befasse mich natürlich auch damit, dass es irgendwann vorbei ist. Und ich sage, ich weiß ganz genau, wenn es einmal so weit ist und auch wenn ich jetzt einmal, hoffentlich nicht, aber wenn jetzt einmal die Nachricht kommt, ja, ich hätte eine ganz schwere Krankheit oder ich sehe in irgendeiner Situation im Berg, dass ich nicht mehr heimkommen kann, dann weiß ich, und ich weiß es jeden Tag, dass ich das bestmögliche Leben gehabt habe. Und dass ich über das glücklich bin. Und es hat halt so lange gedauert, wie es dauert halt, aber das war auf jeden Fall das Beste. Das ist so.
Ja, und das ist der Teil, den ich eben so beeindruckend dran finde. Einzige Einschränkung, die ich da vielleicht sehe, man könnte ja schon unterstellen, es ist auch so ein bisschen egoistische Denkweise. Weil jetzt quasi die Leute um dich rum sehen das ja vielleicht nicht so, wenn du jetzt in der Situation bist am Berg und du weißt, na, heute geht es sich nicht mehr aus, dass ich heimkomme, dann bist du vielleicht im Reinen damit, aber die Leute, die um dich rum auf dich daheim warten, vielleicht nicht. Weißt du, wo ihr drauf hinaus will? Also wie man sich davon, ja, das, davon irgendwo noch mit löst.
Ja, schau, aber da kann ich dir nur sagen, ich habe ja mit meiner Frau zum Beispiel einfach ein sehr gutes Verhältnis und ich habe mit der Angelika über schwierige Situationen immer vorher geredet. Mhm. Also ich habe auch mit der Angelika vorher sie gefragt, ob für sie das in Ordnung ist, wenn ich Separate Reality solo kletter. Weißt du, das geht ja in die Richtung, weißt, egoistisch irgendetwas umzusetzen und den anderen vielleicht stehen zu lassen. Und die Angelika hat da zumindest mir das Vertrauen geschenkt und die hat das, glaube ich, auch in vielen oder eigentlich allen Bereichen am Berg, dass sie sagt, ja, sie weiß, ich passe so gut auf, dass es normalerweise auch nichts haben kann. Man kann ja auf Holz klopfen. Und ja, ich glaube, in gewisser Weise, was ich egoistisch sein, weiß nicht, wenn man ein Ziel am Berg hat, dann ja, muss man sich ja dafür halt auch einsetzen, dass man es halt machen will. Sonst kannst du ja besser daheim bleiben. Das ja, ist halt so.
Stimmt. Und
es geht halt immer darum, natürlich vorher alles zu machen, was das Risiko minimiert. Bestimmtes Restrisiko bleibt da, wenn du jetzt da ins Auto steigst und nach Innsbruck fährst. Und genauso sehe ich es am Berg, weil ich möchte mich möglichst sicher verhalten, möglichst viel bedenken. Und da ist zum Beispiel auch, wo ich das Vertrauen von meiner Frau habe. Weißt du, wenn ich sage, ich komme um 10 Uhr am Abend heim, da bin ich normal um 10 vor 10 Uhr da. Oder ich signalisiere das, dass es später wird. Aber schon, das ist, glaube ich, einfach auch wichtig, dass sie über viele Jahre mitbekommen hat, dass man sich da halt so auf mich verlassen kann. Und wenn es halt irgendwo anders mal ist, dann weißt du, dass es, wenn es wirklich eng wird, dann, ja, dann sind ja die anderen, die dabei sind, halt unter Umständen halt anders drauf. Das habe ich ja schon erlebt. Weißt du, wenn wir, so wie wir am El Capitan waren und der Blitz trifft uns in der Nase und da waren wir aber noch nicht nass vom Wasser, was dann über die Wand runtergeschossen ist. Und wir haben dann genau gewusst, wenn ihr, also mir hat der Blitz schon auch gestreift sozusagen, der Freund neben mir, der hat schon Lähmungserscheinungen gehabt und wir haben genau gewusst, wenn jetzt nochmal ein Blitz kommt, dann sterben wir. Weißt, und dann sieht man, oder ich habe es dann auch, ja, live gesehen, dass sich Menschen unterschiedlich verhalten. Weißt, und ich habe komischerweise in der Sekunde, wo wirklich zuerst ist 4 Meter neben uns ein Blitz runter in der Wassersäule und wir haben genau gewusst, wenn jetzt nochmal einer kommt, dann sind wir tot. Und ich habe in dem Augenblick für mich selber einfach gesehen, dass ich da keine Angst davor habe und dass ich da auch nicht durchdrehe. Weißt du, dass ich dem total ruhig entgegenschaue und ich das eher positiv sehe. Ich habe halt ehrlich gesagt dann auch gesagt, nein, ich glaube, es kommt kein Blitz mehr. Und der andere Freund hat halt geweint und geschrien, er will da nicht sterben. Und das ist jetzt nicht negativ, sondern das ist eben so, wie jemand in der Situation selbst dann sich verhalten kann.
Ja.
Weißt du, wir waren auch in Ägypten im Gefängnis eingesperrt und das Erste, was wir da gesehen haben, wie die Tür aufgegangen ist, war einer mit der Peitsche in der Hand und wir waren angeklagt für Spionage, was in Ägypten vielleicht auch mit Folter oder egal womit verbunden ist, dann kannst du da auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen als Mensch haben. Weißt, wir waren zu dritt und da einmal mehr habe ich halt gesehen, dass ich dann in ganz kritischen Situationen, die also ganz Schlimmes zur Folge haben könnten, so eine eigenartige, ja, was ist fatalistisch, das richtige Wort, ist, ja, so ein Vertrauen in das gute Schicksal. Weil das ist in mir, das ist glücklicherweise in mir drinnen, das ist vielleicht der Grundzug, vielleicht habe ich mir den irgendwo in meinem Leben auch entwickelt, aber ich spüre das wirklich, ich erlebe das so.
Glaubst du, umso mehr man in solchen Extremsituationen ist, desto einfacher wird es, damit so umzugehen?
Ja, ich meine, der Vorteil ist, wenn man einmal die Extremsituation erlebt hat und sieht, wie man selbst darin reagiert hat. Ich meine, für mich die erste Extremsituation war, wo ich mit meinem Freund damals mit dem Motorrad aus der Lizum heruntergefahren bin, also eine steile Bergstrecke. Und wir hatten überhaupt nur ein Bremsen zuerst am Motorrad und schießen dann mit über 100 km/h nach unten und kommt eine Kurve auf uns zu. Und auf einmal, das war ein altes Motorrad, gell? Und dann will ich auf die Bremse treten und habe keine Bremse mehr. Gar keine mehr gehabt, gell? Und dann habe ich nur wenige Sekunden überhaupt Zeit gehabt zu reagieren. Die erste Kurve ist in Lichtgeschwindigkeit auf mich zugekommen. Ich habe nur die Füße auf den Boden reißen können und versuchen mit den Skischuhen, wir haben Skischuhe gehabt, zu bremsen. Die erste Kurve haben wir gerade und gerade nur erwischt und die zweite habe ich genau gewusst, die kann ich nie mehr schaffen und habe dann blitzartig einfach eine Entscheidung getroffen, weil ich schon bin in so einen Stichweg reingeschossen, ist sich knapp ausgegangen, wir sind mit dem Motorrad, hat es uns dann so nach oben explosionsartig rausgeschossen, dass mich mein Freund in der Luft überholt hat und ich nach 13 Meter auf dem gelandet bin und wir sind aufgestanden, haben beide nichts gehabt, aber das war das erste Mal, wo ich gesehen habe, wenn es ganz eng wird, auf einmal, weißt, wenn du siehst, entscheide ich jetzt oder stirb, weil das andere, wir wären in einer Betonmauer irgendwo eingefahren, dann habe ich gesehen, ich habe auf einmal einen glasklaren Blick, ich habe überhaupt keine Angst, ich habe keinen Stress vor der Situation, es dehnt sich alles irgendwie in meinem Kopf und ich mache genau das, was ich tun will. Weißt du, aber auch später habe ich das immer wieder gehabt. Einmal waren wir für BBC in der Eiger Nordwand. Wir sind in ein wahnsinniges Gewitter gekommen. In der Weißen Spinne sind Steinsalven um uns herum geschossen, aus dem Nebel raus. Gell? Und ich habe da eben dann auch eigenartigerweise wieder diese positive Grundstimmung, weißt, dass ich halt denke,
wird schon gut gehen.
Das geht schon gut. Und das Wahnsinnige war, wir haben ja ein Filmteam dabei gehabt und die haben dann später gesagt, ja, es war für sie dann fast unangenehm, weil der hat halt trotzdem irgendwo noch draufgehalten, gell? Weil ich habe eigentlich immer so gut reingeschaut. Also es ist nie gut rübergekommen, dass wir da jetzt eigentlich unter Umständen ums Leben kämpfen und da rauskommen wollen, weil ich immer irgendwie so gelacht habe auch. Man, erschreckenderweise ist ja eh hinter uns wirklich eine Seilschaft aus der Wand gefallen.
Okay.
Gell? Weiter unten, also auf einem anderen Eisfeld unten, die haben auch diese Gesteinssalven mitbekommen und wollten halt schnell daraus wegkommen. Und sind da leider dabei dann ausgerutscht und gestorben.
Jetzt hast du vorhin ja schon angesprochen, du hast 2005 oder Separate Reality auch gefreesoloed. Was war da der Antrieb dahinter? So dieses, ich hab's schon mal fotografiert, jetzt will ich es einmal auch selber erleben.
Nein. Separate Reality, diese Route, dieses Dach hat der mich überhaupt 1979 bewogen, ins Yosemite zu fahren. Weil wir haben das Titelbild von Mountain Magazine gesehen, da wo der Ray Jardine da drin hängt, lange Haare, zerrissene Jeans und der klebt da an der Wand, wo wir uns nie vorstellen haben können. Und das war der Beweggrund, dass wir wirklich aufgebrochen sind, da hinzugehen. Und von da weg ja sozusagen sich mein Leben entscheidend verändert hat. Und dann war ja noch einmal Separate Reality so entscheidend wichtig, weil ich ja dann dabei war, wie Wolfgang Güllich das Free Solo geklettert hat. Und trotzdem, auch in dieser Zeit schon, war Separate Reality für mich der Inbegriff vom Freiklettern. Weil die Vorstellung, an einem Dach zu hängen, das rauszuhangeln und dann draußen nur irgendwie über die Kante zu steigen und 200 Meter Luft unterm Hintern zu haben. Besser habe ich mir es als Kletterroute nicht vorstellen können. Und deswegen war das auch eigentlich meine Lieblingsroute. Und von da weg, vom Free Solo von Wolfgang, wo ich ja in Wolfgang auch gesichert habe und ja selber auch das Dach halt auch gleichzeitig mit ihm geklettert bin, ist in mir auch schon die Idee entstanden, dass ich das gerne auch einmal machen würde. Weißt, selber das Free Solo. Und damals war halt unser Sohn, der Martin, halt noch sehr jung. Und da war das für mich eine Entscheidung, die ich jetzt meiner Frau nicht auflasten wollte. Weißt, ob ich das mache. Also sozusagen. Und irgendwann eben habe ich halt für mich selber auch gesehen, war das beschäftigt mich immer noch. Es ist mir die Route so wichtig. Jetzt mal, wenn ich ins Yosemite gekommen bin, bin ich an die Route gegangen, bin sie geklettert. Auch in Erinnerung an die Zeit mit Wolfgang Güllich. Und habe halt mich immer noch so wohl gefühlt, weil ich auch mit dem Gedanken, irgendwann das selber Free Solo zu machen, der Gedanke hat mich nicht loslassen. Deswegen heißt ja jetzt auch mein Vortrag Träume sterben nie, weil ich letztendlich dann 19 Jahre nach dem Güllich-Wolfgang als zweiter Separate Reality Free Solo geklettert bin.
Wie war es für dich? Ja. War es so, wie du es dir vorher ausgemalt hast? Weil wenn man solche Dinge vorhat, ich kenne das von mir selber, dann macht man sich ja schon hier und da sehr viel Gedanken drüber, wie später mal das alles ablaufen soll. War es genauso, wie es in deinem Kopf stattgefunden hat? Oder war es in der Realität dann irgendwie anders?
Ja, in der Realität war es ganz anders. Aber die Basis hat genau gestimmt. Also ich habe mich natürlich körperlich einmal schon sehr darauf vorbereitet, weil dass das halt das Klettern logisch selber überhaupt kein Problem machen sollte. Aber da gibt es nachher noch was ganz Wichtiges dazu. Aber letztendlich ist es ja so, wenn man sowas im Kopf hat, dann stellt man sich die Route tausende Mal im Kopf vor. Weißt du, man klettert immer wieder die Züge raus. Ich habe ja ganz genau gewusst, wie ich dann auch die Schlüsselstelle klettern möchte. Und zunächst habe ich einmal die Schwierigkeit gehabt, mich überhaupt wirklich mit dem Gedanken anzufreunden, wie geht es mir, wenn ich da kein Seil habe? Und vor allem, wie geht es mir dann auf einmal draußen, kurz vor der Schlüsselstelle, wenn ich auf einmal denke, ja, ich will aber da nicht reinklettern. Weißt du, in diese eher unsichere Stelle. Das war ja auch der Hauptgrund, warum Separate Reality nicht schon viel früher von anderen Kletterern wiederholt wurde. Weil ganz außen die Klemmstelle ist etwas unsicher. Weil schon bei einem Free Solo geht es ja nicht nur unbedingt um den Schwierigkeitsgrad, sondern vor allem um die Machbarkeit der Stelle. Und der Alexander Huber hat sich ja zum Beispiel auch angeschaut gehabt und hat zu mir gesagt, ja, ja, er glaubt, er könnte schon machen, aber es bedeutet auch viel Aufwand für ihn. Weißt du, das richtig reinzukriegen. Gell? Ja. Und ich habe mir halt diesen Aufwand dann wirklich eben gegönnt und bin halt ja wirklich das halt auch oft genug vorher klettert. Aber das Entscheidende am Separate ist, dass man dann halt locker bleiben muss. Weißt du, wie nie das mit Seil locker kletter, dann stecke ich den Fuß, um den im Dach zu verklemmen, halt auch nur locker hinein, weil es ja egal ist, wenn er rausrutscht. Gell? Okay? Aber dann in der entscheidenden Stelle ganz draußen mache ich zumindest einen Dynamo mit Schwung, gell, auf diesen Henkel raus. Auf diesen, so gut ist er eh nicht abschüssig. Aber wenn ich dabei, weil ich eigentlich aus Vorsicht heraus, weil der Klemmer, der Handklemmer nicht so gut ist, wenn ich da den Fuß hinten zu fest in den Riss stecke, weil ich damit eben der gut hält, wenn ich den zu fest reinstecke, dann mache ich den Dynamo und bleib stecken. Und dann ist alles aus, wenn der Stecke bis ich einfach auslasse. Das ist für mich die wirkliche Schlüsselstelle am Separate Reality gewesen, also in der Vorplanung schon. Und dann habe ich, wie ich dort war, ja immer, ich habe gemerkt, ja, ich kann mir das immer besser vorstellen, im Dach ohne Seil zu klettern, aber es ist letztendlich immer ein kleiner Punkt zurückgeblieben, so ein Kloß von, ja, erstens einmal, ja, warum mache ich das überhaupt? Ich bin ja eigentlich ein gesunder, glücklicher Mensch, brauche ich das für mein Leben? Ist das überhaupt sinnvoll? Und ich habe einfach gemerkt, es hat dann ehrlich gesagt auch einen gewissen Druck erzeugt. Gell? Ich habe gemerkt, ich komme gar nicht mehr leicht aus dem Programm raus. Weil ich habe mir das über Jahre so fest vorgenommen gehabt, dass ich ganz schwer da einen Rückzieher hätte machen können. Also insofern habe ich mir selber ja schon auch da einen gewissen Druck aufgebaut gehabt. Weil es hat kein einziger Mensch außer die Angelika und einer meiner besten Freunde gewusst, dass ich es überhaupt plane. Also ich habe da nicht vorher drüber geredet, ah, bla bla, ich fahre jetzt da ins Yosemite und probiere jetzt da separate. Das haben nur zwei Menschen gewusst. Also ich hätte ohne weiteres einfach natürlich das gar nicht klettern können, aber es war mir selber irgendwie wichtig. Und ich bin dann einfach mit meinem Freund, dem Strittl Werner, der hat mich ja in dieser Reise begleitet und hat gesagt, das ist ja Wahnsinn als Freund, und hat gesagt, du Heinz, ich bin für dich da, ich unterstütze dich in jeder Hinsicht, weißt, in dem, was dein Traum ist, nämlich separate solo zu klettern. Ich sichere dich so oft du willst, wir tun, was du magst. Und wir waren dann das vierte Mal am Dach und der Werner hat mich vorher wieder gesichert gehabt und der Werner, ja, war so eine wahnsinnig enge Verbindung. Weißt, es gibt ganz wenig Menschen, zu denen man so eine enge Verbindung hat. Und wir haben da gesessen am Dach und ich habe halt den Zeitpunkt, ja, ich kletter es halt, den hätte ich nicht festlegen können. Das war für mich unmöglich. Und dann war das ein traumhaft toller Tag und wir sitzen da und reden auf einmal interessanterweise über unsere Großväter,
okay,
die für uns beide so eine wichtige Bedeutung im Leben gehabt haben. Und ja, sitzen so, reden über die Opas. Und dann auf einmal, weißt du, merke ich schon, ja, irgendetwas anderes ist gerade oder passiert gerade. Und dann reden wir halt über Separate und der Werner sagt, ja, kletter's einfach, du kannst es ja. Und dann sage ich, ja, man, ja, du hast leicht reden, nicht? Kletter's einfach. Aber es war letztendlich echt dann der ausschlaggebende Augenblick, dass ich gesagt habe, ja, warum war nicht jetzt?
Also hat er eigentlich den Zeitpunkt festgelegt, so ein bisschen, ja. Unbewusst.
Ja, unbewusst, ja. Und, oder bewusst, ist egal. Auf jeden Fall habe ich noch gesagt, ja, das stimmt eigentlich, gell. Also, ja. Und ich habe nicht gewusst, wie es mir dann geht. Und das ist jemand, das, was du vorher ein bisschen angesprochen hast, überhaupt dieser Geisteszustand dann, den ich mir nicht erklären habe können, weil ich habe mich dann runtergeseilt und vorm Einsteigen, beim Binden meiner Schuhe, ist ganz was Eigenartiges passiert. Ich bin dann irgendwie so überströmt worden von einem unglaublichen Glücksgefühl. Weißt du, als wie wenn ich so alles, was auch nicht, ich war fast zu Tränen gerührt, gell? Und habe ja aber dieses Gefühl dann wieder weggeschoben, weil ich ja wirklich gewusst habe, ich kletter jetzt da rauf und will das Dach ausklettern. Und bin dann eingestiegen, habe mich unglaublich gut gefühlt und habe gemerkt, gell, ich kann mich einfach total gut bewegen, ich habe überhaupt keinen Stress. Es hat für mich immer nur diesen Umkehrpunkt gegeben unterm Dach, weil bis unter das Dach rauf ist ja nur ein 7. Schwierigkeitsgrad, da hätte ich problemlos wieder runterklettern können. Und war aber dann da und schaue so raus, also dieser Blick, wo ich immer Angst gehabt habe, da an die Dachkante rauszuschauen, der hat mich auf einmal überhaupt nicht belastet. Und ich habe dann überhaupt keinen Stress gehabt, keine Spannung, kein gar nichts. Ich bin einzig und allein in dem Augenblick gewesen. Weißt, ich habe mich im Dach sicherer ohne Seil gefühlt, als wie je vorher mit dem Seil. Ich habe das einfach völlig zeitlos genießen können. Ich bin dann da raus, ich bin vor der Schlüsseltür gegangen, habe in den Magnesiumsack gegriffen, habe abgeschaut in den Bach. Das ist das Einzige, was mir eigentlich klar im Kopf ist, auch der Bach da unten, der glitzert. Und ja, habe geschaut, geschüttelt und bin also sowas wie locker in diese Stelle rein und rausklettert, dass es einfach überhaupt nichts anderes auf der Welt gegeben hat, als gerade die Kletterstelle.
Wahnsinn.
Und dann war ich oben. Ja, es war ein Wahnsinnserlebnis für mich, ja.
Glaube ich.
Ja.
Man fühlt, man wird, wenn du so erzählst, man fühlt es richtig, als wäre man mit dabei. Also es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Sache.
Ja, ich kriege auch immer schwitzige Finger, wenn ich das so anschaue gerade jetzt auch, ja.
Ja. Ja, Wahnsinn. Wirklich was man sein Leben lang nicht vergisst.
Ja, aber das, was ich jetzt sage, das ist natürlich sehr tief, jetzt menschlich auch, gell? Ich habe mich dann immer, und ich war dann oben, habe mich natürlich richtig gefreut und. Aber das Komische war, dass dieses stärkste Gefühl war vor dem Einsteigen.
Mhm. Dieses Glücksgefühl?
Ja, dieses eigenartige Glücksgefühl, was ich ja nicht zuordnen habe können. Gell? Und ich für mich selber, und das ist für mich das Wertvollste, was ich aus Separate Reality mitnehme, habe es in meinem Gefühl jetzt so aufgeschlüsselt, dass ich, wenn ich mal alles loslassen muss, weißt du, egal, dann geht's mir gut. Weißt du, das habe ich mitgenommen. Dann kann ich es auch. Weißt du, dann kann ich es und ich werde diesen Zeitpunkt nicht übersehen. Das ist für mich etwas unglaublich Positives, was ich sozusagen für den Rest vom Leben mitnehme.
Ja. Ja, das ist das, was wir vorhin auch schon diskutiert hatten, dieses
ja
mit sich im Reinen sein und da wirklich auch die Ruhe zu haben und zu sagen, es ist okay.
Ja, und hoffentlich irgendwann dann, halt wenn es mal wirklich zu Ende geht, bereit sein, loszulassen. Weißt du, und den Glauben dafür auch zu haben. Weißt du, nicht endlos um etwas zu kämpfen, sondern früh genug eben loslassen. Das wünsche ich mir. Weißt du, das ist ja etwas, was ein Auftrag an sich selber, glaube ich, ist. Weißt du, sich auch mit sowas zu beschäftigen im Guten, weißt du, einfach auch sich das vorzustellen, nicht das Sterben oder so wegzudenken immer, sondern halt auch das anzuschauen. Weißt du, das ist, tut mir nicht schlecht.
Ja, ich finde, was ich daran so spannend finde, ist, es ist wahnsinnig reflektiert, ohne die Sache dabei aber zu zerdenken. Das ist dieser Mittelweg von, ich muss ja irgendwie drüber nachdenken, weil sonst habe ich diese Gedanken ja gar nicht, die du uns gerade schilderst.
Hm.
Aber ich darf es ja auch nicht zu weit irgendwie zerdenken, weil dann fällt es mir wieder schwer, es loszulassen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und die Balance zu finden, das ist echt Chapeau.
Ja, ich weiß nicht, Chapeau. Ich sage, man weiß ja dann nicht wirklich, wie es einem geht. Weißt, das ist ja immer, ich glaube, vor ganz schwierigen Sachen kann man sich viel vornehmen. Aber letztendlich, und das ist das Wichtigste, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich dann darauf einlässt. Weißt, und einfach eine gute Einstellung dafür hat. Weißt, egal, wie es dann ist. Und das wünsche ich eigentlich jedem, ja.
Ich würde sagen, das ist fast ein perfektes Schlusswort. Oder?
Ja, das denke ich ja.
Heinz, vielen, gut, vielen Dank. Vor allem, dass du auch so offen und ehrlich über ja schon auch diese besonderen Momente erzählt hast, die was Persönliches sind. Es macht mega viel Spaß zuzuhören. Es ist echt eine Challenge, weil ich dir eigentlich nur zuhören will und mir dann wieder einfällt, ich muss eigentlich auch wieder Fragen stellen. Nee, wirklich vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, freut mich. Alles gut, ja.
Das war die Interviewfolge mit Heinz Zack. Unglaublich, wie viel Glück ein einzelner Mensch ausstrahlen kann. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es unglaublich schön mitzubekommen, wie zufrieden Heinz mit seinem bisherigen und aktuellen Leben ist. Das nehme ich mir definitiv auch mehr vor. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. In 2 Wochen gibt es eine Beratungsfolge zum Thema digitale Tourenplanung am Berg. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Macht's gut, euer Jan.